Ihr Lieben, die letzten zwei Wochen, also die letzten Wochen eigentlich, als ich so im Gebet war, kamen mir zwei Bibelstellen in den Sinn. Und ich habe letzte Woche schon mal von einer Bibelstelle kurz berichtet. Ich möchte kurz nur erwähnen, für die, die nicht da waren, zum Jahresabschluss, da habe ich erzählt von dem König Salomo, ganz am Ende des Gottesdienstes in den letzten fünf Minuten, wie Salomo in einem, ja, er bringt Brandopfer zu Gott und feiert Gott für den, der er ist und so weiter. Und dann erscheint Gott in einem Traum zu ihm und fragt Salomo, diesen frisch gebackenen König, hey, was willst du, dass ich dir gebe? Was wünschst du dir? Und Salomo überlegt so ein bisschen und denkt an seinen Vater David und bringt so eine Story vor Gott, hey, du hast meinem Vater geholfen, bla bla bla. Und er hat einfach nur dann gesagt, ich wünsche mir einem Herzen, das dich hört, das auf dich hört. Oder ein hörendes Herz. Und ich fand das sehr spannend. Ein Mann, der alle Wünsche offen hatte, er bittet um das. Er bittet letztendlich um Weisheit, aber um Leitung Gottes in seinem Leben. Ein Herz, das auf ihn hört, ein hörendes Herz. Und ich glaube, wir tun gut daran, in diese Richtung zu beten, auch in diesem Jahr. Und ich habe für mich das nochmal als Challenge genommen. Ich bete das zwar immer wieder, fast jedes Jahr aufs Neue. Herr, schenk mir ein sensibles Herz für dich. Schenk Leitung deines Geistes, dass ich das auch spüren kann, auch die feinen Nuancen deines Geistes, damit ich weiß, wie ich mit der Gemeinde umzugehen habe, auch mit meiner Familie, mit meinem Leben, mit meinem Job und so weiter. Früher mit meinem Job, mittlerweile bin ich in der Gemeinde. Aber das ist so wichtig. Denn wenn wir lernen, die Stimme Gottes zu hören, und die Bibel sagt, dass uns alles gegeben worden ist, wenn wir Kinder Gottes sind, da heißt es, meine Schafe, wow, wir kennen das alles auswendig, oder? Und tun wir das auch, die Stimme Gottes zu hören? Hören wir sie? Ich habe eine Frau kennengelernt vor ein, zwei Jahren, als ich in einer anderen Gemeinde gepredigt habe, also nicht von uns. Nach 30 Jahren mit Gott unterwegs zu sein, hat sie gesagt, ich habe noch nie die Stimme Gottes gehört. Da muss ich sie korrigieren. Wenn du gläubig bist, hast du es zumindest einmal gehört. Und jeden Sonntag, wenn du die Predigt hörst von einem Pastor, der da vorne redet, hörst du eigentlich die Stimme Gottes. Die Frage ist nur, bist du bereit, sie zu hören? Oder wenn du deine Bibel aufschlagst, Gott redet dadurch. Die Stimme Gottes hören. Ihr Lieben, wir brauchen das. Wenn wir das verstehen lernen, sensibel zu sein für den Geist Gottes, seine Stimme zu hören, dann hast du alles, was du brauchst, um dein Jahr gut zu meistern, 25 gut zu meistern, aber letztendlich dein Leben. Weil in dem Hören der Stimme Gottes entfalten sich Berufungen, entfalten sich Strategien für deinen Job, für deine Familie, für dein Leben, für Gemeinde. Da erfährst du Leitung, erfährst du Zuspruch, erfährst du Trost, Ermutigung, Aufrichten und so weiter. Du erfährst letztendlich, wie Gott dein Leben in die Hand nimmt und sagt, hey, komm, der nächste Schritt geht so. Hey, da ist hier, das solltest du so und so machen, dann wirst du Erfolg haben in deinem Leben. Aber um das zu lernen, die Stimme Gottes zu hören letztendlich, sensibel zu sein für den Geist Gottes oder unser Herz darin zu schulen, seine Stimme zu hören, kommen wir auf die zweite Bibelstelle, die mich bewegt hat, jetzt Ende des Jahres. In Jakobus 4,8. Eine Passage, die eigentlich sehr interessant ist, weil in dieser Passage von Jakobus 4, da geht es darum, hey, dass wir uns, ja, dass wir in einem Kampf sind letztendlich. Und dass wir zu sehr weltorientiert sind als Menschen. Wir haben ständig Streitigkeiten, wir haben ständig Begierden und Stolz kommt auf uns zu und so weiter. Hey, und Gott sagt, hey, das muss alles nicht so sein. Wendet euch doch mir zu. Und dann sagt er, hey, ihr sollt dem Satan widerstehen, ja, dann wird er von euch fliehen und so weiter. Und ganz viele Dinge erwähnt der Schreiber. Und dann sagt er einen Satz. Und diesen Satz, der hat mich so geflasht. Also es gibt ein paar Sätze davor, da heißt es, dass der Geist Gottes letztendlich so sehr bemüht ist, dass der Geist, der in uns wohnt, dass da kein Schaden entsteht. Er kümmert sich drum. Er wünscht sich, dass da... Dass, dass wir Beziehung zu ihm haben und so weiter. Und dann sagt er, nähert euch Gott im Vers 8, dann wird er euch auch nahe sein. Klingt einfach, oder? Nähert euch Gott, dann wird er euch auch nahe sein. Und dann fügt er hinzu, wascht die Hände, ihr Sünder, reinigt euer Herz, ihr Zwiespältigen. Weil oft ist es in unserem Leben ja so, dass wir versuchen, mit der Welt Freundschaft zu knüpfen. Und wir wollen unterwegs sein mit Gott, oder? Das funktioniert aber nicht. Das nennt man Zwiespalt. Okay? Das funktioniert nicht. Das heißt im anderen Effekt, wir müssen, um hier wegzukommen, müssen wir uns denen zuwenden. Müssen wir uns Gott zuwenden. Naht euch Gott oder nähert euch Gott, dann wird er euch nahe sein. Steht da in dem Bibelvers. Also sind nicht meine Worte, ja? Und ich muss sagen, ich bin immer noch ein Lernender in dem Ganzen. Eine kleine Anekdote, die letzten Tage, ich weiß nicht, wer von euch zwei Sonntagen zurück hier war, da habe ich davon gesprochen, von diesem Antistressmedizin von David. Wisst ihr noch? Und dann habe ich erzählt von der RDNA. Wisst ihr noch, was das bedeutet? Reg dich nicht auf, genau. Richtig nicht uff, genau. Oder wie man das auch hessisch ausspricht, genau. Reg dich nicht auf. Und zu Hause, in letzter Zeit gab es so ein bisschen innerlich, ich merke in meinem Innerlich, dass ein bisschen noch vieles so aufgewühlt. Ich muss gerade ein bisschen runterkommen. Die nächsten Tage werde ich so eine kleine Auszeit machen, um einfach auch da nochmal Gott neu zu suchen. Da finde ich es so lustig, wenn der Papa dann so ein bisschen, na, mal etwas, ein bisschen lauter wird zu Hause. Da kommt der dritte Sohn und sagt, Papa, du musst deine Medikamente nehmen, RDNA. Und dann weiß ich, okay, Herr, danke, du hast zu mir gepredigt, jetzt die ganze Woche schon. Du musst deine Medikamente nehmen, RDNA. Reg dich nicht auf. Vielen Dank, mein Sohn. Also er verteilt mir die Pillen zu Hause, genau. Genau, okay. Also nähert euch Gott, dann wird er euch nahe sein. Wenn man so ein bisschen drüber reflektiert, man könnte jetzt sagen, okay, Herr, ich habe Gemeinschaft, lese die Bibel und bete und dann bin ich dir nahe. Ja, das ist alles richtig und das brauchen wir, werden zum Schluss nochmal dazu kommen. Aber sich Gott nahe zu sein, bedeutet letztendlich, dass wir uns von einem Treiben lassen im Leben hinzubewegen, dass wir zu einem klaren, bewussten Entscheiden in unserem Leben, hey, ich möchte mich Gott nähern. Ist ja interessant, dass hier nicht steht, lasst euch treiben hin zu Gott, oder? Das steht da leider nicht. Nach dem Motto, alle Wege führen nach Rom. Wer von euch ist schon mal nach Flensburg gefahren, ist bei Rom eingekommen? Also ich nicht. Ich glaube, dann kommt erst Dänemark und so weiter und irgendwann bin ich in Antarktis und spätestens dann bin ich eingefroren. Antarktis, ne? Arktis, genau. Ja, genau, und dann kommen wir in den Taktis, genau, okay, alles klar. Okay, das funktioniert nicht. Wisst ihr, wenn wir ein Boot in einen Fluss, wir setzen ein Kanu in den Main ab, ja? Wo treibt er hin? In den Rhein. Weil der Flusssog ist da, die Strömung ist stark. Und wenn wir uns einfach treiben lassen, das heißt, wenn unser Körper oder wenn wir als Menschen wir uns einfach treiben lassen, wir werden nicht bei Gott ankommen. Denn in uns ist so wie ein Magnet zu dieser Welt, zu den Sündhaften, zu den Strömungen dieser Welt, wo wir sagen, hey, das nehme ich an, das nehme ich für mich. Und lass mich treiben, also wenn hier Gott ist, genau, dann eigentlich in die andere Richtung, genau. Und dann treibe ich, ja, aber eigentlich ganz weit weg von Gott. Treiben führt nie, wenn ich mich treiben lasse, wenn ich mich gehen lasse in meinem Leben, führt das nie hin zu einer Beziehung zu Gott. Sondern eine Beziehung zu Gott bedarf es einer bewussten und klaren Entscheidung. Nein, ich wende mich dieser Welt weg und ich wende mich hin zu Gott. Herr, schenk mir die Kraft dazu. Und dann läuft es. Am Anfang ist es ganz schön schwer, weil der Magnet nach hinten ist ganz schön stark. Und dann fängst du an, danke Herr für den Seil der Rettung. Und dann fängst du dich an zu ziehen. Und dann hast du deine Hand. Bin ich angekommen. Ja? Aber oft ist es so, dass wir, wenn wir seine Hand haben, am Anfang läuft das alles gut. Und irgendwann sagen wir, ja, jetzt ist ja alles, jetzt bin ich ja schon gerettet, jetzt brauche ich ja nichts mehr, dann lassen wir los. Und plötzlich geht es in die andere Richtung. Unsere sündhafte Natur ist ganz schön stark. Und die Strömung dieser Welt, sie entreißen uns letztendlich von der Gemeinschaft mit Gott. Und die Welt bedient letztendlich das, was wir brauchen, was unser Fleisch braucht. Ich, mir, meiner, mich, mein Ego wird da drin gefüttert, meine Begierden werden da drin gefüttert und vieles, vieles mehr. Ist das nicht so? Und wir müssen immer wieder aufpassen, dass wir uns nicht treiben lassen von dieser Welt, sondern dass wir uns bewusst entscheiden, Herr, dieses Jahr oder mein ganzes Leben, egal in welchem Jahr, aber ich möchte heute, in meinem Heute, mich näher zu dir zu kommen. Eine bewusste und klare Entscheidung. Es ist eine klare Absicht, die du tust in deinem Leben, um letztendlich ihn besser kennenzulernen. Aber es bleibt nicht bei einer Entscheidung. Eine Entscheidung alleine hilft nicht. Oder diesen Wunsch zu haben, ich möchte mich Gott nähern, alleine das wird nicht helfen. Das ist ein wichtiger Gedanke, den wir brauchen, um letztendlich unser Mindset als Anfang zu ändern. Was wir aber brauchen, ist vielmehr, dass wir uns Gott nähern. Und das bedeutet, dass wir Schritte zu Gott hin tun. Dass ich mich ganz bewusst in seine Richtung bewege. Nicht nur entscheiden. Alex, komm mal her, wenn du schon mal da bist. Genau. Nehmen wir mal an, Alex ist Gott. Nee, du bist ich. Du mal dein Glas dahin mit. Genau, ich bin Gott. Wenn Gott sagt, oder wenn in der Bibel steht, nähert euch Gott. Und der Alex denkt sich, ja, es wäre eine coole Sache, sich Gott zu nähern. Aber bleibt da stehen? Wird da eine Veränderung in seinem Leben passieren? Nein? Wer glaubt, dass eine Veränderung passiert? Ah, Amen. Und wer glaubt, dass es keine passiert? Ah, 4, 5. Und die anderen sind noch, okay. Okay, wenn er sein Leben verändern möchte, dann darf er nicht da stehen bleiben. Dann muss er ganz konkrete Schritte gehen auf mich zu. Und Gott ist ja schon längst zu uns gekommen. Amen. Er hat seine Arme ganz weit ausgebreitet am Kreuz für dich und für mich. Amen. Das heißt, wenn er auf mich zukommt, was passiert? Umarme mich. Umarme mich. Genau. Und er kommt ganz nah. Und was passiert? Bleib mal. Die Arme Gottes, sie umarmen dich und sie beschenken dich mit allem dem, was du brauchst. Das ist sich Gott nähern. Ist das plastisch? Greifbar? Okay. So, dann dürft ihr jetzt nach Hause gehen. Dankeschön. Genau. Okay. Einfach, das mal ein bisschen plastisch zu machen. Es ist wichtig, dass wir gewisse Schritte gehen und auch gewisse Entscheidungen treffen, die aber auch die zur Realität kommen in unserem Leben. Zum Beispiel, dass ich bewusst Zeit investiere mit Gott. Dass ich bewusst, ich kenne das, diese Entschuldigung von vielen Menschen, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit für Gott. Sonntags reicht mir, aber unter der Woche habe ich keine Zeit. Ihr Lieben, das sind Lügen. Wir haben Zeit für alles Mögliche. Sei es für die Glotze, fürs Internet, für Facebook und Instagram. Wir haben Zeit für alles. Wie wäre es denn zum Beispiel, einfach nur als Beispiel, vielleicht betrifft es sich ja nicht, dass du dein Smartphone nicht mehr in dein Schlafzimmer mitnimmst, sondern legst es einfach im Flur ab in der Küche und sagst, hey, ich wünsche dir eine gute Nacht. Wir sehen uns vielleicht morgen so ab 10 Uhr wieder, ja? Und du tust deine Bibel an deinen Schreibtisch, neben deinem Bett. Und wenn du ins Bettchen gehst, dann liest du den Psalm 23, der Herr ist meine Hirte. Wow, der Herr ist meine Hirte. Meine Hirte ist mir noch nicht so richtig aufgefallen. Aber was bedeutet das für mich persönlich? Ja, und die Versorgung Gottes, wow, ist ja krass. Und dann beginnst du damit mit Gott zu reden und schläfst dabei ein, voller Frieden, und wachst dann morgen auf. Oh, der Herr ist meine Hirte. Das ist der nächste Psalm. Ach, stark, 24, krass, was da steht. Ja. Und dann gehst du damit in den Alltag rein. 5 Minuten am Anfang, vielleicht 10. Und du nimmst dir ganz bewusst diese Zeit mit Gott. Und mit der Zeit wirst du merken, das wird nicht ausreichen. Du wirst mehr und mehr Zeit mit Gott verbringen wollen. Das vielleicht auch durch deinen Tag hindurch. Vielleicht hast du Pausen in deiner Firma und sagst, hey, anstatt jetzt auf Instagram zu gucken, wer alles geliked hat, meine Fotos, oh, wie toll ich aussehe und so. Dass du einfach sagst, hey, was sagt denn die Bibel? Hol deine Bibel-App und fang an zu lesen. Was sagt denn Gott über Sünde? Was sagt denn Gott über Vergebung? Was sagt denn Gott über Hoffnung und Perspektiven im Leben? Und lass dich von Gott beschenken. Es wäre ein Vorschlag, den wir tun können, aber es bedarf einer Entscheidung und es bedarf einen Schritt. Treiben zu lassen ist nie die Lösung, weil treiben wirst du dich immer weiter entfernen von Gott, aber nicht hin zu Gott. Es ist wie beim Autofahren. Wer von euch fährt Auto? Nehmen wir mal an, ich möchte von hier nach Darmstadt fahren, ne? Und ich gehe dann bis zur Kreuzung in der A5 und gebe Vollgas. Ja, ich komme ans Ziel, ja. Und bei der Kreuzung sage ich, jetzt habe ich genug Power, jetzt lasse ich den Gas los und lasse mich einfach treiben. Komme ich an? Nö. Höchstens die Polizei erwischt mich noch, weil ich nicht vorankomme und den Verkehr blockiere. Ja? Das funktioniert nicht. Treiben ist keine Option. Sich treiben lassen. Also wenn du dich Gott nähern möchtest, dann triff eine klare Entscheidung und gehe Schritte da drin und bewege etwas in deinem Leben. Geh auf Gott zu, sodass Gemeinschaft mit Gott entsteht und du seine Stimme beginnst zu hören. Der zweite Gedanke für heute ist, wenn wir uns Gott nähern, dann kommen wir weg von einem Verurteiltwerden hin zu einem Überführtwerden. Und das ist ein Unterschied. Wir alle sind hier auf dem Weg. Letztendlich in dieser Beziehung zu Gott. Der andere schon ein bisschen weiter vorne, der andere ist gerade am Anfang. Und es gibt ja zwei Realitäten dieser Welt. Wir haben ja schon vorhin gehört, es gibt die Realität des Feindes, der uns wegholen möchte von Gott. Und es gibt die Realität des Lichts, die Realität Gottes, der uns zu sich hinzieht. Die Frage ist nur, welche Realität glauben wir und welcher folgen wir? Und wenn wir auf dem Weg sind, dann sind wir so wie kleine Babys eigentlich. Und Babys sind ja bekannterweise, wenn sie geboren werden, dann sprinten sie gleich nicht den nächsten Marathon, oder? So nach dem Motto, sie flutschen dann raus und boah, dun, 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 dun. Ja, das ist leider nicht so, funktioniert nicht. Es ist eigentlich eher so, dass die auf den Boden knallen, wenn man sie nicht aufhängt, ja, und dann fangen sie an zu wackeln, ja, und dann laufen sie. Mama, pampsch, und dann fallen sie auf den Boden. Ihr kennt das doch alle, alle die Kinder hattet oder habt. Die kleine Jele, Jael, wird in Zukunft ein bisschen laufen. Die Jiska ist auf dem Weg, sie läuft schon ziemlich gut. Aber manchmal sieht man, dass sie dann hinfällt und guckt sie, wo ist der Papa und wo ist die Mama, die mich jetzt hochholen. Wisst ihr, wir werden im Lauf unseres Lebens, auch in unserer Beziehung zu Gott, wir werden stolpern. Wir werden manchmal auf die Nase fallen. Aber in Sprüche 24, Vers 16, da heißt es, dass der Gerechte 7-mal hinfällt, aber er steht auch wieder auf. Und wer sind die Gerechten? Meine Frau, Gott sei Dank. Ist noch jemand gerecht von euch? Oh, 4, 5, Halleluja, Jesus. Und alle Ungerechten, Herr, ich segne sie, Herr, mit Befreiung und mit Rettung und so weiter, genau. In Jesu Namen. Wer hat uns gerecht gesprochen am Kreuz? Jesus. Das heißt, wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du nicht mehr verdammt, sondern du bist gerecht gesprochen. Amen? Das ist dein Ist-Zustand. Heißt es, dass du immer gerade stehst? Nein, du wirst manchmal auf die Schnauze fallen. Aufs Gesicht fallen, Entschuldigung. Und dann heißt es weiter, aber der Gottlose versinkt in Unglück. Das heißt, die, die Jesus nicht kennen, die sich abgelehnt haben oder sowas, die mit ihnen nichts zu tun haben wollen, sie fallen hin und sie stehen einfach nicht mehr auf. Aber die Gerechten, sie stehen immer wieder auf. Und ihr Lieben, das ist Gnade, weil wir Vergebung empfangen und Gott uns immer wieder neu aufrichtet in seiner Kraft. Amen? Okay. Wenn wir also hinfallen, passiert Folgendes. Wenn ich sündige, wenn ich Dinge tue, die Gott nicht gefallen, nehmen wir mal an, Lügen oder ich bin wieder im Netz unterwegs und dann schaut man sich welche komischen Sachen an. In der Seelsorge erlebe ich das immer wieder, dass Menschen damit zu kämpfen haben. Das ist halt leider eine Realität, die sehr stark ist heute, gerade der Punkt Pornografie. Aber wenn das passiert, was kommt? Dann kommt der Feind und sagt, hey, schon wieder. Und er versucht dich mit diesem Punkt, dich komplett zu zerstören, dich in den Dreck zu ziehen, sodass du nicht mehr hochkommst in deinem Leben. Und der Heilige Geist, er macht etwas anderes. Er wird dich in den Punkt erwischen, er wird dir aufzeigen, hey, das ist nicht in Ordnung, aber er richtet dich wieder auf. Das ist der Unterschied zwischen Feind und den Heiligen Geist, weil Gott ein gnädiger Gott ist und ein barmherziger Gott ist. Aber er wird dir auch helfen, dass du wächst in der Liebe, dass du wächst in dieser Beziehung zu Gott und dass du wächst in dieser Intimität zu ihm, dass das andere gar keine Macht mehr in deinem Leben hat, dass das andere gar nicht mehr, dass das gar keine Relevanz mehr hat in deinem Leben, sondern dass die Liebe Gottes prägend ist in deinem Leben und dich stärkt und dich aufrichtet. Wisst ihr, der Heilige Geist, er überführt uns von Schuld. Und er zeigt letztendlich in unserem Herzen, was nicht in Ordnung ist. Aber er zeigt auch, was dran ist, damit es wieder in Ordnung kommt, damit wir rein werden und das Leben Gottes in uns fließen kann. Und deshalb ist es wichtig, dass wir lernen zu unterscheiden zwischen ein verurteilt zu werden und ein dass ein überführt werden vom Heiligen Geist. Was ist denn der Unterschied von den beiden? In Johannes 16, Vers 8, da heißt es, wenn dann der Beistand kommt, wird er dieser Welt, hier ist die Rede vom Heiligen Geist, ja, und wird er dieser Welt die Augen öffnen für ihre Schuld, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Ihre Schuld besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Wenn der Beistand kommt, und er ist ja gekommen, der Heilige Geist wurde ja ausgegossen zu Pfingsten, das feiern wir auch jedes Jahr, und es ist eine Realität in unserem Leben. Der Heilige Geist überführt uns von unserer Schuld durch das Wort Gottes, aber er überführt uns hin zu Gott. Ich möchte euch mal eine Tabelle zeigen. Ich habe das mal, das steht schon, genau. Und ich mache euch gleich zwei Beispiele, wie das so aussieht in unserem Leben. Der Heilige Geist, wenn etwas passiert in unserem Leben, wenn wir hinfallen, auf die Nase fallen, dann überführt er uns und er ist ganz spezifisch, wie er uns anspricht. Die Verurteilung durch den Feind ist sehr pauschal, sehr allgemein. Das hast du schon immer getan, hey, schon wieder und so weiter. Überführung geschieht, indem eine konkrete Situation in deinem Leben angesprochen wird oder ein Thema. Verurteilen geschieht, indem deine Identität angegriffen wird. Überführung gibt dir Hoffnung und Verurteilung macht hoffnungslos. Überführung führt zu Reue immer und Verurteilung führt dazu, dass du dich ganz schön miese fühlst. Ein kleines Beispiel wieder mit Familie. Das ist ja da, wo ich gerade herkomme, aus diesem Familiengefüge. Wenn ich zum Beispiel laut werde in meiner Familie, und ich habe ja schon mal letztes Mal gesagt, manchmal in der Vergangenheit war das ganz schön so, dass ich dann zu einem rosa-roten Elefant wurde und alle zu Staub gemacht habe quasi. Ne? Das bitte nicht aufnehmen, mein Sohn. genau. Wenn es passiert, dass ich zu Hause mal platze, dass mir der Kragen so ist, weil so viel Stress da ist in meinem Leben und die eigentlich gar nicht so viel dazu kommen, sie tun nur so ein bisschen kleinen Tüpfelchen dazu vielleicht, weil irgendwie das eben mich gerade nervt und dann plötzlich, bumm, ja. Was mache ich? Ich verletze. Ich tue Dinge, die eigentlich nicht gut sind. Der Feind kommt dann und sagt, Andi, du hast es schon wieder getan. Du bist ein unfähiger Vater, du bist ein unfähiger Ehemann. Hey, aus dir wird es nichts, das wird nicht gut gehen. Hey, vergiss es einfach. Am besten gehst du ganz weit weg ins Kloster, so dass du niemanden mehr siehst. Sehr pauschal. Nicht hoffnungsvoll. Nicht, er greift mich in meine Identität an, wer ich bin. Wie kann ein Kind Gottes sowas tun zum Beispiel? Ja? Der Heilige Geist hingegen, er wird dann kommen. Samuel, komm mal her. Nehmen wir mal an, der Samuel ist, bin jetzt ich. So, mach du mal weiter heute, ich gehe jetzt. Ich weiß, du bist auch so ein Theatermann, so wie ich, genau. Der Samuel ist jetzt ich. Der Feind kam von der Seite und gesagt, hey, du wirst kein guter Ehemann, du bist kein guter Familienvater, hey, und das mit deinem Leben mit Jesus, vergiss es einfach, komm, schmeiß alles hin und mach deinen eigenen Weg, ja? Und er fühlt sich ganz schön mies. Der Heilige Geist dagegen kommt und sagt, hey, du, die Situation gerade eben war schon ziemlich harsch, oder? Du hast deine Familie das und das gesagt und du hast deine Frau und deine Kinder somit damit und damit verletzt. Also sehr spezifisch. Aber er lässt dich dabei nicht stehen, sondern sagt, hey, schau mal, es wäre gut, wenn du jetzt dahin gehst und einfach um Vergebung bittest. und bekenne einfach, dass dein Herz da drin, was nicht in Ordnung war. Hey, und wir beide reden nochmal miteinander. Denn ich glaube, du musst deinen Zorn bekennen, du musst deine Ungeduld bekennen, du musst deinen Stress bei mir abgeben, sodass dein Herz wieder zur Ruhe kommt. Denn ich habe eine gute Perspektive für dein Leben. Hey, ich möchte, dass es in deinem Leben weitergeht. Ja? Also gib nicht auf, aber bring das in Ordnung. Das tut dir und tut deiner Familie gut. In Ordnung?
Yes.
Also geh. Ist doch viel angenehmer, oder? Er baut auf. Er lässt dich nicht hängen. Oder zum Beispiel eines, was ich immer wieder erlebe, ist in den Gesprächen: Oh, Andi, ich habe jetzt letzten Monat meine Bibel nicht gelesen oder letzte Woche nicht. Der Feind wird kommen und er wird sagen: Hey, und du willst ein Kind Gottes sein? Bla, 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 bla. Hey, vergiss es einfach. Ja? Kein Kind Gottes geht so rum. Du bist ein richtiger Loser. Ja? Und er greift dich an in deine Identität. Und er macht dich fertig. Er gibt dir keine Chance, irgendwie, dass du dich aufrichtest. Der Heilige Geist dagegen, er wird dich umarmen und wird dann sagen: Hey, dein Herz war ziemlich trocken in der Vergangenheit, oder? In den letzten Tagen. Aber weißt du, ich möchte dich einladen, etwas Zeit mit mir zu verbringen, denn ich möchte wieder lebendiges Wasser da hineingießen. Ich möchte dich aufrichten, denn ich habe eine gute Perspektive für dein Leben. Hey, ich habe dich doch berufen, oder? Ich habe einen guten Plan für dein Leben. Vertraust du mir? Komm, dann schlag mal deine Bibel auf. Ich möchte mit dir mal reden und dir ein Wort der Ermutigung geben, ein Wort, das dich aufrichtet, ein Wort, das eine neue Perspektive gibt. Und dann bist du dann da und sagst: Danke, Herr, dass du mich nicht verurteilst, aber du überführst mich zu dem hin, wo du mich eigentlich sehen möchtest. Amen? Okay. Also ganz wichtig, mit Gott unterwegs zu sein, Gott zu nahen, bedeutet, dass wir der Stimme des Heiligen Geistes lernen, größeren Raum zu geben. Und dass wir den Teufel sagen: Hey, raus aus meinem Leben, diese Verurteilung habe ich so satt. Ich konzentriere mich auf das, was Gott zu mir sagt, denn ich weiß, er liftet mich ab. Sich Gott zu nahen bedeutet, dass wir Sünde nicht mehr verbergen in unserem Leben, sondern dass wir Sünde bekennen. Sünde ist ja all das, was uns von Gott wegtreibt, oder? Unglaube, Lügen, Unvergebenheiten und so weiter, Bitterkeit, die in unserem Herzen entsteht dadurch. Und wenn ich das versuche zu verbergen, dann ist es so wie so eine Bakterie, die in einen dunklen, feuchten Raum Wohnung gefunden hat. Wisst ihr, was da passiert? Ganz viel Schimmel plötzlich. Und unser Leben wird verschimmelt durch und durch. Wenn ich Sünde verberge, wird unser Leben von Schimmel durchdrängt. Die Sünde hat Raum, um sich zu entfalten. Und die Sünde wächst letztendlich in der Dunkelheit. Und weißt du, was noch passiert? Wenn ich das nicht in Ordnung bringe, wenn ich das nicht ans Licht bringe, bringt die Sünde selbst Schaden an unserem Körper an. Bitterkeit ist wissenschaftlich bewiesen, dass Bitterkeit zum Beispiel Krebs hervorholt. Einfach mal so ein Gedanke. Warte deshalb nicht, dass irgendjemand kommt und sagt: Hey, da ist was nicht in Ordnung in deinem Leben. Dass du quasi aufgeflogen wirst. Denn dafür sind wir nicht da, dass wir auffliegen. Manchmal passiert das, dass Gott kommt oder ja, und Menschen gebraucht sagen: Hey, ich glaube, da ist was nicht in Ordnung. Was ist denn los in deinem Herzen? Aber dann ist es meistens schon sehr spät. Dann ist die verborgen, da hast du die Sünde schon sehr lange verborgen gehalten in deinem Leben. Viel wichtiger oder besser wäre es, wenn Sünde auftaucht in unserem Leben, dass ich von der Dunkelheit ins Licht gehe und sage: Jesus, ich lege es vor dich hin. Das und das ist in meinem Leben, das ist nicht in Ordnung. Ich gebe es dir ab. Und der Heilige Geist ist ja ständig am Reden da drin. Nur manchmal wollen wir nicht das in Ordnung bringen, weil wir schämen uns, keine Ahnung. Es sind so viele Mauern, die da plötzlich auftauchen und wir verbergen das mehr und mehr. Aber es ist wichtig, dass wir die Dinge hervorholen und sagen: Herr, hier ist es. Ich finde es toll, dass gerade die junge Generation ist es wieder am Lernen, dieses Rechenschaft abzugeben in diesem Miteinander. Sündenbekenntnis zu tun, wirklich mit jemandem zum Beispiel, so eine Art Beichte. Und in der Vergangenheit ist es so ein bisschen uns verloren gegangen, weil wir nicht gerne über uns erzählen. Aber die Beichte letztendlich oder dieses Rechenschaft abzugeben, wir sehen das in Jakobus 5, es ist eine Realität, die wirklich Heilung hervorbringt. Und ich möchte euch Mut machen, wenn du mit Dingen zu kämpfen hast, von denen du nicht los wirst, rede mit jemand drüber und gehe damit vor Gott und bring das in Ordnung, damit du nicht krank wirst in deinem Körper. Wisst ihr, wenn wir Dinge ans Licht bringen, hat der Feind keine Chance mehr über Leben. Er hat keine Macht mehr über unser Leben, über unser Herz. Und wir dürfen Heilung in unserem Herzen, in unserem Leben erfahren. Wir dürfen erleben, wie die Kraft Gottes neu fließen kann, so wie ein David das erlebt hat. Und die Geschichte von David, ich meine, die meisten von uns kennen es. Es gibt eine Geschichte, David war schon ein erfahrener König. Er hat ein Riesenvolk, das Volk Israel regiert. Aber David war auch nur ein Mensch. Und eines Tages, da geht er auf seine Terrasse und schaut so drüber. Ah, wow, was für eine Frau da unten. Und sie ist schon fast nackt. Ja, genau. Und er guckt sie begierlich an. Und was macht er? Er geht auf Instagram, guckt nach ihrer Nummer, lässt sie anrufen. Komm mal zu mir ins Palast. Wir wollen nur mal Abendessen miteinander. Ihr Mann war gerade im Krieg unterwegs. Eigentlich hätte David im Krieg sein sollen, weil er der König war. Aber der Mann von ihr, von dieser Frau, von dieser Bathseba war im Krieg. Und er lässt sie rufen, macht ein Candlelight-Dinner und so weiter. Hey, du bist aber echt schön, verführt sie. Geht mit in die Kiste, sie wird schwanger. Und als dann der Mann nach Hause kommt, merkt er, oh, er soll nicht merken, dass es von mir ist. Also lässt er ihn betrinken, sodass die beiden zusammenkommen. Der Mann war total müde und betrunken, sodass er nicht zusammen geschlafen hat. Was macht er? Er schickt den Mann wieder in den Krieg. Aber nicht nur hinten dran, sondern die vorderste Front. Mit dem Gedanken, hey, wenn er da stirbt, dann ist das weg von meinem Hals. Und dann kann ich sie ins Königspalast rufen, aber keiner wird mir sagen, das und das und das. Er ist in so einer Lüge hineingefallen in seinem Leben, die Sünde hat sich so festgenagt in seinem Leben und er war nicht bereit, diese Lüge oder diese Sünde in seinem Leben in Ordnung zu bringen. Was passierte? Wenn mich alles täuscht, ist es ungefähr ein Jahr später, wird er mit dieser Lüge konfrontiert, wird er mit dieser Sünde konfrontiert. Er hat eine lange Zeit geschwiegen und dann im Psalm 32 kommt etwas in Ausdruck und das möchte ich euch gerne vorlesen. Das ist nämlich das Geschehen dann. Und er sagte, solange ich schwieg, verfiel auch mein Leib. Denn unaufhörlich schrie es in mir. Er wusste, dass es nicht in Ordnung ist. Und er kämpfte mit Krankheiten. Der Mann war in tiefsten Depressionen zu dem Zeitpunkt. Und er hatte tiefste Schmerzen in seinem Körper. Du hattest deine Hand schwer auf mich gelegt, bei Tag und Nacht, und das hörte nicht auf. Mein Lebensmut verdorrte in der Sommerglut. Das ist ein Ausdruck seiner Seele. Und dann kommt Vers 5, erlösend für sein Leben. Und da endlich bekannte ich dir meine Schuld. Er redet gerade mit Gott, ja? Und er drückt das zum Ausdruck. Und verschwieg mein Unrecht nicht länger vor dir. Und da sprach ich es aus, ich will mein Vergehen bekennen, Jahwe, Gott. Und du hast mich befreit von der Schuld, hast die Sünden vergeben und das Böse bedeckt. Er wurde wieder ganz. Und er wurde frei von seinen Lasten. Gott hat ihn heile gemacht. Ist das nicht eine gute Aussicht? Verbergen bringt nur Schaden. Aber wenn wir bekennen, bringt es Freiheit und Heilung für dein Leben. Amen. In 1. Johannes 1,9, da heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Das ist seine Zusage. Und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist das, was Gott uns zuspricht. Nahe dich also Gott, indem du deine Sünden bekennst in deinem Leben, das Verborgene in dir. Und vielleicht sind es Dinge, die schon Jahre zurück sind. Bekenne sie vor Gott. Und vielleicht mit jemandem zusammen, der als Zeuge dazu dient und dir Leben hineinspricht in Jesu Namen. bringe das Ganze ans Licht und dir wird vergeben werden und der Feind wird an Kraft verlieren in deinem Leben. Das heißt, die Stricke, die da sind, sie werden gekappt und der Feind kann dich nicht mehr ziehen, weil da kein Strick mehr da ist. Verloren. Babam. Ich gehe mit Gott, ich nähe mich ihm. Amen. Ganz wichtig. Okay, der nächste Punkt ist, wenn wir uns Gott nähern, ist es wichtig, dass wir beginnen, uns von Gottes Wort zu nähren und nicht nur von unseren Gefühlen leben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ach, ich spüre Gott nicht. Irgendwie seit ein paar Wochen, ich spüre ihn leider nicht. Ich fühle mich nicht mehr geliebt. Und ich weiß nicht, Gott redet ja nicht mehr zu mir. Oder ich kriege keine Antworten. Und wir leben in dieser Gefühlswelt und denken, Gott ist ganz, ganz weit weg, obwohl Gott eigentlich hier ist. Und er wartet auf dich. Aber du lebst da in dieser Welt, in deiner eigenen Gefühlswelt. Und Gott sagt, hey, näher dich zu mir und bleib nicht in dieser Gefühlswelt stehen, sondern schlag doch mal dein Wort auf. Was sind denn die Realitäten Gottes für dein Leben? Was sind die Verheißungen, die Zusagen Gottes, die ich dir gegeben habe? Hey, was habe ich dir zugesprochen, wer du bist? Das ist die Realität, die eigentlich dich tragen sollte. Wisst ihr, die Bibel sagt, dass unser Herz trügerisch ist. Das steht irgendwo im Alten Testament, ich glaube, in den Sprüchen steht das. Danke, Jeremia 17, danke. Ist ja so ähnlich, ne? So. Ist auch im Alten Testament, genau. Dankeschön, Jeremia 17. Unser Herz ist trügerisch. Wir dürfen unser Herz nicht vertrauen. Ich gehe nach meinem Herzen. Hey, wenn du das tust, dann triffst du ab. Weil dein Herz wird gelenkt von Gefühlen, von Emotionen. Es ist wichtig, dass wir uns lenken lassen vom Wort Gottes. Amen. Okay. Vielleicht bist du aber da und sagst, Andi, hast du eine Bibel, ja? Darf ich mal kurz haben? Aber ich versuche hier drin zu lesen. Ich verstehe nichts. Und ich habe schon mal ein Kapitel gelesen aus dem Alten Testament, aber das ist sowas von langweilig. Hey, ich kann das gut nachvollziehen, zu einem gewissen Punkt. Am Anfang habe ich auch so gedacht. Was für ein schwieriges Buch. Und das soll ich lesen, das soll mein Leben Leitung geben und so weiter. Ich möchte dir etwas zeigen, denn der Geist Gottes ist der, der lebendig macht. Ja, das lesen wir in Johannes 6. Aber das Wort Gottes ist wie Reis. Ich habe mal Reis mitgebracht. Also das ist Reis für jemanden, der noch nie Reis gesehen hat. Ja, so einer der Grundnahrungsmittel in Südamerika. Bei uns zu Hause jeden anderthalb Tage gibt es Reis. Also letztens habe ich Sauerkraut gegessen, das war wie Himmel für mich. Ja? Das gibt es bei uns nämlich nicht. Sauerkraut und Rippchen, genau. Das war wie ein Himmel für mich, weil bei uns gibt es Reis. Reis in Menge, Reis mit Karotten, Reis mit Chili, mit keine Ahnung. Also verschiedene Sorten, Sachen, die da einfach reinkommen. Aber die Grundnahrungsmittel ist immer Reis und Bohnen, genau. Also, das ist Reis. Wer von euch möchte mal kosten? Willst du mal probieren? Wirklich?
Nee, ich habe so noch nie roh gegessen. Ich
esse mal ein bisschen was. Willst du es wirklich probieren? Okay, dann ich gebe es dir gerne, ja? Ganz danke. Okay, noch jemand? Es soll gesund sein für die Verdauung. Probieren? Aber nicht roh, ne? Na, mal gucken. Kann jemand einen Notarzt rufen? Nein, bitte nicht. Nein. Wie fühlt sich das an? Sehr fest, hart. Man kann es kaum beißen, oder? Schmeckt es nach irgendwas?
Nee, eigentlich neutral.
Schmeckt nach gar nichts, ne? Genau. Ihr Lieben, das Wort Gottes ist wie Reis. Aber Reis hat zwei verschiedene Zustände. Einmal trocken und einmal nass. Das ist gekochter Reis. Und wisst ihr was? Der Heilige Geist ist derjenige, der den Reis kocht. So, dass du es auch essen kannst. Und das ist ganz wichtig. Wenn wir versuchen, das Wort Gottes zu lesen ohne den Heiligen Geist, dann wirst du Trockenfutter haben. Und ihr Lieben, das schmeckt überhaupt nicht. Das macht gar keine Freude. Ja? Aber wenn du den Heiligen Geist einlädst, dann empfängst du. Willst du das mal probieren? Du kannst einfach so in die Hand nehmen. Genau, wir sind ja fast eine indische Küche hier. So. Und, besser? Schmeckt das nach was? Ja, genau. Ab dem Moment, wo der Heilige Geist das Wort kocht für uns, es offenbart, dir zuspricht, es lebendig werden lässt, entfaltet sich ein Aroma. Und diesen Aroma gibt ein Verlangen nach mehr. Ich kann diese Schüssel Reis essen ohne nichts. Ich liebe Reis, aber nicht in diesem Zustand. Ich liebe in diesem gekochten Zustand. Und bei uns der Heilige Geist, in der Familie ist meine Frau, oder unser Reiskocher besser gesagt, der es dann kocht, genau. Der das dann kocht. Und wir können das löffeln wie Pudding oder sowas. Der Geist Gottes ist der das Wort Gottes lebendig macht. Und deswegen gibt es einen Unterschied. Das Reis, ungekocht, ist das Logos, was wir in der Hand halten. Also das geschriebene Wort. Der Reis, das gekocht ist, ist das lebendige Wort Gottes, was in unsere Lebenssituation hineinspricht. Das ist Rema. Okay? Ich habe meine Tabelle mitgebracht. Genau. Logos ist die Heilige Schrift als Ganzes. Ja? Du liest es. Hey, es ist alles Gottes Wort. Logos und Rema sind Gottes Wort. Amen? Es gibt keinen Unterschied. Aber Logos ist das, was dich bildet und was dir ein Know-how gibt und so weiter. Und Rema ist ein Teil dieser Schrift, der vom Heiligen Geist für eine bestimmte Situation lebendig gemacht worden bist. Wenn du hoffnungslos warst und du liest in der Schrift und plötzlich spricht Gott Hoffnung da hinein, dann wird das Wort Gottes lebendig für dich und das ist ein Rema. Wenn du Trost brauchst und du liest das Wort Gottes und plötzlich wird etwas lebendig in dir und es gibt dir Trost und gibt dir neue Kraft und neue Mut, Perspektive, dann ist das Rema in deinem Leben. Amen? Okay, Logos ist das, was Gott gesagt hat und Rema ist das, was Gott gerade in dein Leben hineinspricht, was wie so ein Motto ist in dir. Hey, das hat Gott mir gesagt. Jesus, ich folge dir. Jesus, ich vertraue dir. Du hast nämlich gesagt, du hast gesprochen und das treibt dich nach vorne. Logos ist so die Grundlage für unseren Glauben, das Fundament, also unsere Theologie und so weiter. Aber Rema ist Gottes konkretes gesprochene Wort und die Erlaubnis des Himmels letztendlich, sich auf übernatürlicher Weise zu bewegen in deinem Leben. Er schenkt Leben. Ich möchte noch ein paar Gedanken zu Rema sagen. Aha, interessant. Ach, da ist es, ja, okay. Genau, vielleicht Rema, das nächste, genau. Was macht Rema mit uns? Was macht dieses Wort, das lebendig wird? Rema vermittelt Glauben. Es heißt in Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft und die Verkündigung aber durch das Rema des Christus. Da steht Rema im Griechischen drin. Ja? Durch das Wort des Christus. Wenn Jesus spricht, er spricht immer lebendiges Wort, weil er das Leben ist. Amen. Und wenn er konkret reinspricht in deinem Leben, dann entsteht Leben, entsteht etwas Neues, entsteht Kraft. Rema-Wort nähert dich. Aber Jesus antwortete, nein, in jeder Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Rema, von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Das heißt, wir brauchen diese Beziehung zu Gott. Wir brauchen dieses Nahsein zu ihm, damit wir seine Stimme hören. Denn wenn er sein Rema in uns hineinspricht, hey, das schafft Leben und das ernährt mich. Das trägt mich, das gibt mir Stabilität. Wenn ich nichts esse, 3-4 Wochen lang, dann laufe ich dann so rum, so ein bisschen hektisch, Vitamine fehlen, Mineralien fehlen und ich versuche. Aber wenn ich genährt bin vom Wort Gottes, ist auch mein geistliches Leben fit. Und ihr Lieben, unter Christen, viele Menschen leiden an Burnout, an Kaputtgehen, an Depressionen, weil sie nicht gelernt haben, mit dem Wort Gottes unterwegs zu sein. Und wenn du reinschaust in ihrem Leben und sie nachfragst, hey, wie sieht denn deine Beziehung zu Gott aus? Gott ist da. Wartet auf dich. Sie sind zwar irgendwo auf dem Sprung, aber irgendwie. Ihr Lieben, das führt zu Burnout. Und ich kann sagen, weil ich das selber erlebt habe. Corona-Zeit, ihr wisst noch, es war so viel. Und ich habe getan, ich habe gemacht. Und es war tolle Zeit. Es war die gesegnete Zeit, glaube ich, in unserer Gemeindefamilie hier. Aber es hat seinen Preis gehabt. Ich hatte noch einen vollen Job damals. Und ich kam dann auch manchmal mit meinen Entschuldigungen: Herr, ich habe keine Zeit. Ich bin zu müde. Ich war wirklich müde. Aber Zeit für Gott ist das Wichtigste, was du brauchst in deinem Leben. Zeit mit seinem Wort. Wenn du das nicht hast, dann brennst du aus im Leben. Das andere ist Durchbruch. Es gibt die schöne Geschichte, wo Petrus am Fischen war und er hat die ganze Nacht nichts gefischt und dann sagt Gott, Jesus zu ihm: Hey, werf doch das Netz auf deiner rechten Seite. Und er sagt: Okay. Und dann heißt es hier: Doch weil du es gesagt hast, ja, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Und als sie das dann getan hatten, waren so viele Mengen Fischen drin, dass die Netze das nicht halten konnten. Ein Rema-Wort Jesu in diese konkrete Situation des Lebens des Petrus hinein. Das ist Rema. Ja, es schenkt Durchbrüche in deinem Leben. Und es ist das Schwert des Geistes. Ja, in dieser Waffenrüstung Gottes, in Epheser 6, könnt ihr das nachlesen. Und dann heißt es: Und nehmt den Helm des Heils, ja, und dann das Schwert des Geistes. Welche ist das? Rema Gottes. Es ist nicht Logos, sondern das konkret gesprochene Wort in deiner Lebenssituation. Das ist Schwert des Geistes. Okay, das ist Rema-Wort. Okay, ganz wichtig. Und wir gebrauchen das Logos, um in eine Situation auch hineinzusprechen, dass es eine Veränderung, ein Wort der Veränderung hineinbringt, oder dass Dinge ja gebrochen werden in Jesu Namen. Ihr Lieben, wenn Gott redet, dann ist es immer Rema. Und er schenkt Erneuerung in deinem Leben. Wenn du Gott näher begegnen möchtest und näher zu ihm kommen möchtest, mache ich dir Mut. Tu deine Bibel an deinen Schreibtisch, an dein Nachtschränkchen. Ich weiß, es ist klingt sehr fromm. Aber geh mal von diesen Gedanken weg und sag: Jesus, dein Wort ist Leben, weil du Leben bist. Und er ist das Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Ja? Jesus ist das Wort. Leg es hin. Aber lass es nicht verstauben, sondern vielleicht ist es Zeit, meinen Staub wegzuwischen und beginne drin zu lesen. Mache das zu einer Pflichtlektüre in deinem Alltag. Und erlaube, dass das Logos zum Rema wird in deinem Leben. Und ich garantiere dir zu 100%, dass dein Leben sich komplett verändern wird. Und wenn du Ende des Jahres keine Veränderung erlebt hast, weil das Rema dich nicht verändert hat, dann kriegst du 1 Million Euro von mir. Weil ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, da wo Gott redet, geschieht eine Veränderung. Und ich kann das so im Glauben sagen, weil ich keine Millionen habe. Aber ich weiß, wenn du damit beginnst, dann wird das Wort Gottes dich verändern. Es wird dir Kraft geben, es wird dir Leben spenden, es wird dich nähren, es wird Durchbrüche geben in deinem Leben. Es wird so viel bewegen in deinem Leben, dass du Ende des Jahres guckst und sagst: Okay, ich fange wieder von vorne an. Und ich lese es nochmal. Und ich lese es nochmal. Amen. Nähert euch Gott, dann wird er euch nahe sein. Daniel, komm mal her. Bleib mal da. Ich möchte es einfach noch mit diesem Bild noch mal abschließen. Gott lädt uns ein, dass wir uns ihm nähern. Die Frage ist: Bist du bereit, Schritte zu gehen? Bist du bereit, die Dunkelheit, die Sünde hinter dir zu lassen, es zu bekennen? Bist du bereit, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, wenn er dich überführt, Dinge zu bekennen, Dinge zu bereinigen, in Ordnung zu bringen? Komm mal einen Schritt näher immer wieder. Ja. Bist du bereit, mit dem Wort Gottes unterwegs zu sein, mit dem Logos? Aber erlauben, dass Gott das Logos gebraucht, um Rema reinzusprechen in deinem Leben, so dass Veränderung geschieht. Und bei jedem Mal, wenn du das tust und sagst: Heute, Herr, hier bin ich. Ich gehöre dir. Rede zu mir. Und wenn du das Wort Gottes liest, ihr Lieben, dann lade den Heiligen Geist ein. Er führt euch in alle Wahrheit hinein und nicht dein Verstand und das, was du alles weißt. Nein, er führt dich da hinein. Und manchmal lese ich Bibelstellen und dann bin ich erstaunt, wie plötzlich neue Dinge aufpoppen in meinem Leben. Weil die habe ich schon 100 Mal gelesen und plötzlich merke ich: Heiliger Geist, was ist da noch dahinter? Was möchtest du mir sagen in meiner konkreten Lebenssituation? Und dann lese ich und plötzlich komme ich zu Bibelstellen, die ich schon lange kenne, anstatt zu sagen: Ja, das kenne ich schon, zu sagen: Nein, vielleicht hat Gott doch was zu sagen da drin für mich. Und dann lese ich und ich werde total überrascht, oft in meinem Leben. Und Gott offenbart Neues, es pumpt mich auf, es weckt Leben und Hoffnung und Perspektive und ich merke, wow, jetzt darf ich aufstehen, jetzt habe ich wieder etwas Neues verstanden. Und ich garantiere euch, nächstes Jahr oder in 2-3 Monaten, wenn ich das wieder lese, werde ich wieder was Neues empfangen. Die Frage ist nur, bin ich bereit dazu? Nähert euch Gott und dann wird sich Gott euch nahen. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Er ist bereit. Und Gott naht sich. Und dann darfst du Arm in Arm mit Gott unterwegs sein. Und wenn er anfängt zu fallen, was macht Gott? Fall? Er richtet sich wieder auf. Und auch wenn es mal ein bisschen Kraft kostet, ja? Aber er richtet auf und er stabilisiert dich. Er spricht Frieden und Kraft hinein. Perspektive, Hoffnung, Wort Gottes, Rema Gottes. Und dann pumpt er sich auf. Nochmal aufpumpen. Genau. Ja? Und dann gehen wir unterwegs. Ich gehe voran, ja? Also Gott geht voran, ja? Und er folgt mir einfach. Er weiß, hey, Feind, du kannst mir nichts anhaben, denn ich bin mit Gott unterwegs. Amen. 2025 mit Gott unterwegs. Amen. Lass uns beten. Ich möchte dich einladen, dass du für einen kurzen Moment einfach in dein Herz hineinschaust. Vielleicht nimmst du einfach dieses Bild mit für dich. Gott steht da mit offenen Armen am Anfang dieses Jahres für dich. Und er breitet diese Arme voller Leben, voller Barmherzigkeit, voller Freude und Frieden, voller Trost, voller Perspektive, voller Wort Gottes, die Leben, dich mit Leben füllen. Er breitet seine Arme aus und sein Lächeln ist über dir. Wo stehst du gerade am Anfang dieses Jahres, 25? Gott lädt dich ein, näher dich zu mir. Ich bin da. Und ich werde mich dir nähern mit allem dem, was du brauchst. Ich werde dich mit Versorgung nähern, mit Kraft, mit Überwinderkraft. Ich werde dich nähern, mich nähern, indem ich dich einfach umarme und dich liebe, so wie du bist. Weil ich ein Gott bin, der kann, für den nichts unmöglich ist. Vielleicht bist du dieses Jahr gestartet wirklich mit einem Herzen voller Sorgen und Gedanken und Perspektivlosigkeit. Vielleicht sind Versorgungsängste da. Vielleicht sind es Ungewissenheiten, die dich umtreiben. Gott ist dein Friede und er steht da mit seinen offenen Armen. Ich glaube, die Grundfrage ist, vertraust du ihm, vertraust du mir, spricht Gott. Dann lass dich an diesem Morgen einfach mal fallen und sage, Jesus, 2025 ist dein Jahr, es gehört dir. 2025 ist mein Jahr mit dir. 2025 ist dieses Jahr, wo ich das Neue lernen möchte, in deine Nähe zu kommen, nah an dich zu kommen, dir näher zu sein, Intimität mit dir zu pflegen und da hineinzuwachsen, was es bedeutet, diese Vertrautheit mit dir zu haben. 2025 ist dieses Jahr, wo ich lernen möchte, deine Stimme neu zu hören. Herr, schenk mir ein sensibles Herz für dich in diesem Jahr. Und da, wo Fragen sind, komme du mit Antworten. Da, wo bisher Türen verschlossen waren, Herr, ich bitte dich, öffne Türen für mein Leben. Aber öffne du sie für mich. Ich habe keine Lust mehr zu kämpfen. Ich bin müde geworden. Aber ich weiß, dass du es kannst. 2025. Herr, fülle du mein Leben neu mit dieser Perspektive der Ewigkeit. Mit Perspektive der Hoffnung, der Freude und des Friedens. fülle du mich neu mit dir. Denn ich möchte an deine Hand gehen und mehr als Sieger unterwegs zu sein in diesem neuen Jahr. Und wenn der Feind kommt, dann zu sagen, Feind, du hast keine Chance in meinem Leben. Denn 25, dieses Jahr gehört meinem Gott allein. Und ich bin am Lernen, ihm zu folgen. Ich bin am Lernen, an seine Hand zu gehen, ihm nahe zu sein. 2025, ein Jahr deiner Heilung. 2025, ein Jahr deiner Befreiung. Und wer Gott, wo Gott der Licht ist, Licht in die dunkelsten Stellen deines Lebens hineinbringt, sodass du aufatmen kannst und Gott dich füllen kann mit allem dem, was er für dich hat. Und Herr Jesus, segne ich meine Geschwister an diesem Morgen und an jeden einzelnen von uns. Und wir legen dieses Jahr vor dich hin. Herr, ich lege mein Jahr vor dich hin. Und ich bitte dich, Herr, dass du an jeden Einzelnen durchflutest in diesem Moment mit deinem Shalom, mit deinem Frieden, der jeglichen menschlichen Verstand übersteigt. Und dass du mit Freude und Hoffnung da hineinwirkst, weil du es wirklich gut mit an jeden Einzelnen von uns meinst. Und ich bitte dich, Herr, dass du einen Geist der Offenbarung hinausgießt, der über jeden Einzelnen von uns. Dass da, wo wir uns beschäftigen mit deinem Wort und dass wir erleben dürfen, wie du zu uns sprichst, wie dein Wort zu einem Rema wird in unserer ganz persönlichen Lebenssituation an jeden Tag aufs Neue. Herr, ich segne meine Geschwister, Herr, mit Augen des Glaubens, dass sie beginnen zu sehen, wie du sie siehst, aber auch wie du die Umstände und dieses Jahr siehst. Ich segne sie, Herr, mit dieser Gelassenheit in dir, mit diesem tiefen Vertrauen zu dir hin. In Jesu Namen. Amen.